das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Kurz vor der Bundestagswahl nutzen bei uns Politiker jede Bühne, um noch für sich zu werben. Einer musste sich heute allerdings auf der ganz großen Bühne beweisen. Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel. Zum ersten Mal nimmt er an der UN-Generalversammlung in New York teil, macht dafür 2 Tage Pause vom Wahlkampf zu Hause und begibt sich in die Kämpfe der Weltpolitik. Und die sind nicht rar. Vor allem, weil der amerikanische Präsident Trump im Nordkorea-Konflikt den Druck erhöht und sich in scharfer Form mit dem Iran anlegt. Als Chefdiplomat seines Landes muss Sigmar Gabriel nun zeigen, wie er die Welt auf Entspannungskurs bringen will. Isabel Shayani.
Die Eskalation im Korea-Konflikt hat ein hohes Tempo, als Sigmar Gabriel zu seinem ersten Auftritt in der UN geht. Stellenweise klingt seine Rede vor der Generalversammlung wie ein Appell an Donald Trump persönlich.
Nationaler Egoismus, glaube ich, taugt aber nicht als Ordnungsprinzip für die Welt des 21. Jahrhunderts. Denn die Weltsicht, die nur auf nationalen Egoismus setzt, beschreibt die Welt als eine Arena, eine Art Kampfbahn, in der jeder gegen jeden kämpft. Das Motto »Unser Land zuerst« führt nur zu mehr nationalen Konfrontationen und weniger Wohlstand. Am Ende gibt es nur Verlierer.
Nur ein paar Blocks entfernt verkündet US-Präsident Trump kurz zuvor einen diplomatischen Schachzug im Konflikt mit Nordkorea. Neue Sanktionen. 2 Tage zuvor hatte er dem Land mit der völligen Zerstörung gedroht. Heute erlasse ich ein Dekret, das unseren Behörden mehr Möglichkeiten gibt, gezielt gegen Personen, Institutionen und Firmen vorzugehen, die Handel mit Nordkorea betreiben. Und ich bin sehr stolz, dass Chinas Zentralbank ihren Banken angeordnet hat, dass sie sofort ihre Geschäfte mit Nordkorea einstellen.
Der Mann allein.
Auf Verlässlichkeit setzt der deutsche Außenminister, denn erst gestern hatte er erlebt, dass die US-Regierung das Atomabkommen mit dem Iran wohl kündigen will. Neue Regierung, neue Verträge, sagt Washington. 2. Entgegnung auf Donald Trump.
Existierende Verträge und Vereinbarungen dürfen nicht in Frage gestellt werden. Das gilt auch ganz besonders für das Atomabkommen mit dem Iran.
Wie soll man mit Nordkorea eine friedliche Lösung vereinbaren, wenn die USA aus dem einzigen Atomabkommen aussteigen? Und obwohl der Iran sich an die Vereinbarungen hält, das erkennt Washington an, aber die Politik des Iran will man bekämpfen. Der Iran unterstützt das Assad-Regime in Syrien dabei, den eigenen Leuten Gewalt zuzufügen. Er testet Raketen und an den Jemen liefert er Waffen und Ausbilder. Damit macht der Iran die Region instabiler, im Jemen, in Syrien und im Irak. Sigmar Gabriel dagegen will, dass Deutschland eine rationale und berechenbare Stimme in der Welt ist. Für Schnelligkeit und Unruhe sorgen dann andere.
Der digitale Wandel erkrempelt unsere Welt um und das in einem ziemlichen Tempo. Grund genug zum Abschluss unserer Reihe vor der Bundestagswahl zu fragen, wer will was, wenn es um Digitalisierung geht. Einig ist man sich beim Thema schnelles Internet. Beim Ausbau des Glasfasernetzes steht Deutschland nämlich bislang ziemlich auf der Leitung. Wie aber stellen es sich die Parteien im Einzelnen vor, das neue digitale Deutschland? Olaf Fiebig.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Aus den Antworten entwickelt das gerade entstehende Futurium in Berlin ganze Zukunftsbilder. Viele sind geprägt von der Digitalisierung. Stefan Brandt ist der Leiter hier. Er wünscht sich einen offenen Blick auf das Thema und eine breite gesellschaftliche Debatte.
Ich stelle mir die Zukunft durchaus positiv vor, wenn es uns gelingt, wirklich eine Verständigung darüber zu bekommen, über die Frage, wie wollen wir leben.
Wie passt diese Sicht zu den Vorschlägen der Parteien? In fast allen Wahlprogrammen steht das Wort Digitalisierung inzwischen drin, am häufigsten bei der FDP. Aber das allein zählt natürlich nicht. Bestimmt wird die aktuelle politische Debatte von vielen Schlagworten. Digitale Bildung ist ein wichtiges. Bessere Ausstattung der Schulen fordern bis auf die AfD alle auch mehr Weiterbildung für Lehrer. Die SPD will in einer nationalen Bildungsallianz alle Kräfte bündeln. Die Grünen setzen besonders auf hohe Investitionen. Die FDP will 1.000 Euro pro Schüler für Technik ausgeben. Der Union schwebt eine Bildungscloud für Daten vor. Und die Linke will ein mobiles Endgerät für jedes Kind. Die AfD setzt auf technikaffine Fächer. Der Politik fehlten dennoch die grundsätzlichen Konzepte, sagt Axel Metzger vom Neuen Deutschen Internetinstitut. Vom Bund finanziert erforschen sie dort die vernetzte Gesellschaft.
Der wichtigste Impuls, den man der Politik geben sollte, ist, dass sie nicht nur darauf schaut, wie Technik die Gesellschaft verändert, sondern dass man wieder die Herrschaft über die Debatte gewinnt. Wie kann Gesellschaft auch Technik steuern?
Das betrifft auch die Arbeitswelt. Chancen und Risiken von Flexibilität thematisieren fast alle Parteien. Für die Union liegt ein Fokus auf mehr Vernetzung und damit Wachstum. Die SPD will die Digitalisierung von Mittelstand und Handwerk fördern. Die Linke betont soziale Aspekte, jeder müsse profitieren. Ähnlich die Grünen, etwa mit einem Mindesthonorar für Freiberufler. Die FDP will das Gründen erleichtern und die AfD nennt die Förderung von Hightech-Unternehmen. Trotzdem, für Stefan Brandt kam die Digitalisierung im Wahlkampf viel zu kurz.
Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Enquete-Kommission, in der überparteilich und mit Wissenschaftlern und mit der Zivilgesellschaft diskutiert wird, wie wir digitalen Wandel gestalten wollen.
Aus der eher kleinteiligen Digitalisierungspolitik ein großes Ganzes machen. Vielleicht geht dieser Zukunftswunsch doch einmal in Erfüllung.
Das große Leid, das auf ein Erdbeben dieses Ausmaßes folgt, haben die Menschen in Mexiko schon oft erleben müssen. Als vor 2 Tagen die Erde bei Mexiko-Stadt bebte und bislang mindestens 250 Todesopfer forderte, hatten die Mexikaner gerade erst ein anderes schweres Beben hinter sich. Dieses Leid schweißt offensichtlich zusammen. Unermüdlich suchen Freiwillige mit ihren bloßen Händen nach Verschütteten, in der Hoffnung, doch noch Überlebende zu finden. Auch in der eingestürzten Grundschule, in der viele Kinder starben. Xenia Böttcher.
Die ganze Nacht haben die Helfer gearbeitet, Wege gesucht, um zu ihr durchzudringen. Dem Regen getrotzt, der Müdigkeit, der Sorge. Im Geröll verschüttet ist Frieda, 13 Jahre alt. Sie lebt. Durch das Adrenalin werden wir nicht müde, trotz wenig Schlaf. Wir machen alle gerne weiter. Es ist Tag 3, seitdem Frieda unter Metallstreben gefangen ist. Helfer sollen mit ihr gesprochen, ihr Wasser gegeben haben. Immerhin, aber sie sei müde. Es sind Schicksalsstunden, eine Nervenprobe für alle. Mit 12, 13 Jahren bist du schon kein kleines Kind mehr. Sie begreifen genau, was mit ihnen passiert. David ist 9 Jahre alt und kommt seit dem Unglück täglich zu seiner Schule. Er ist dem Einsturz entkommen und hofft so sehr. Es waren meine Freunde. Sie sind rübergerannt, um ihre Sachen zu holen. Und dann brach die Schule über ihnen zusammen. Schst. Wenn die Fäuste in den Himmel ragen, heißt es Ruhe. Gibt es Rufe, Klopfen, weitere Lebenszeichen? Mehr als 20 Schüler sind hier gestorben. Die Helfer glauben, es könnten noch 2, 3 Kinder am Leben sein. Hoffnung ist das, was die Welt bewegt. Hoffnung. Die Grundschule in Mexiko-Stadt ist zum Symbol geworden im Kampf um das Leben. Für die Hoffnung.
Wie geht es weiter mit Air Berlin? Die etwa 8.000 Beschäftigten haben heute gespannt auf die Ergebnisse des Gläubigerausschusses gewartet. Damit beginnen die Nachrichten mit Susanne Dobner.
Bei den Verhandlungen über die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin gibt es offenbar erste Ergebnisse. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, wollen die Verantwortlichen über einen großen Teil des Konzerns mit der Lufthansa weiterverhandeln. Aber auch andere Gesellschaften wie EasyJet sollen noch im Rennen sein. Nach einem Treffen des Gläubigerausschusses wurde außerdem die Bieterfrist für die Techniksparte verlängert. In Dortmund wurde am Abend mit der Evakuierung eines Hochhauses begonnen. Wegen schwerer Mängel beim Brandschutz mussten mehrere hundert Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Stadt fehlen unter anderem Rettungswege. In dem Wohnkomplex im Stadtteil Dorstfeld wohnen viele einkommensschwache Familien. Die Stadt hat ein Notquartier mit etwa 500 Betten eingerichtet. In Spanien ist weiter keine Einigung zwischen der Zentralregierung und den nach Unabhängigkeit strebenden Katalanen in Sicht. Nach der Festnahme von mehreren Vertretern der Regionalregierung in Barcelona gingen heute Zehntausende aus Protest auf die Straße. Die Regierung Kataloniens will am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit abhalten. Die Erbin des Kosmetikkonzerns L'Oréal, Liliane Bettencourt, ist im Alter von 94 Jahren in Paris gestorben. Mit einem Vermögen von geschätzt 40 Milliarden US-Dollar galt die Französin als reichste Frau der Welt. Neben ihrem Einsatz für den Kosmetikkonzern ihres Vaters förderte sie über ihre Stiftung auch Häuser für Frauen in Not. Zuletzt war sie durch Finanzaffären in die Schlagzeilen geraten.
Wer kann nicht von den Treffen mit der buckligen Verwandtschaft die schrägsten Geschichten erzählen? Manch Schriftsteller ist sich dieses Potenzials bewusst und schlachtet die eigene Biografie für ganze Familiendramen aus. Es sind dabei vor allem die Abgründe, die den Dichter interessieren. Denn, wie Leo Tolstoi schrieb, alle glücklichen Familien gleichen einander. Unglücklich ist dabei jede auf ihre eigene Art. Eine Ausstellung im Marbacher Literaturarchiv zeigt jetzt Porträts der oft schwierigen Beziehungen des Künstlers zu seiner Familie. Jenny Rieger.
Familie. Manchmal zu groß, manchmal zu grimmig, aber dennoch immer gegenwärtig, auch in der Literatur.
Manchmal ist gar nicht mehr so klar auszumachen, ist die Literatur die Familie, ist die Familie die Literatur. Es lässt sich eigentlich gar nicht mehr voneinander trennen.
Wie in Thomas Manns Buddenbrooks. Akribisch listet der Autor auf, welchen realen Personen seine Romanfiguren entsprechen. Eine solch enge Verschmelzung von eigener Familie und literarischer Fiktion, das kann Ärger bedeuten. Kein Wunder, dass viele Autoren ihre geistige Familie, ihre Vorbilder, Verwandten vorziehen. So lässt sich Gerhard Hauptmann auf Augenhöhe mit Goethe ablichten. Wolf Biermann mit Che Guevara. Überhaupt die Selbstinszenierung der Literaten. Mann mit Büchern, ein anscheinend äußerst beliebtes Motiv in schreibenden Kreisen, schon bei den Jüngsten. Erich Kästner als Achtjähriger, mein kleiner Gelehrter, schwärmt die Mutter verzückt. Tut so viel Familie wirklich gut?
Sie ist insofern etwas Gutes, weil sie wirklich ein unerschöpfliches poetisches Potenzial ist. Sie ist eine Möglichkeit, ein Schreibanlass.
Und manchmal wird ausgerechnet der allerletzte Schreibanlass zum Abgesang auf die Familie. Etwa wenn Alexander von Humboldt in seinem Testament nicht seine Verwandten bedenkt, sondern seinen Kammerdiener. Dann ist Tinte eben dicker als Blut.
Und wir schauen noch aufs Wetter. Bleibt's denn so schön spätsommerlich am kalendarischen Herbstanfang, Claudia Kleinert?
Ja, Pina. Viele werden morgen Sonne genießen können und die Temperaturen sind auch in ganz angenehmen Bereichen. Das bleiben sie auch. Hier Beispiel Köln. Möglicherweise, also die nächsten Tage bleibt sicher bei Werten von rund 20 Grad. Möglicherweise geht's sogar Ende nächster Woche nochmal auf deutlich höhere Werte. 23, 24 Grad sind möglich, ist aber noch nicht sicher. Morgen Vormittag scheint im Westen und Südwesten häufig die Sonne. Nach Nordosten gibt's dichtere Wolken. Der Nebel muss sich auflösen. Der kann zäh sein. Ab und zu fallen auch Schauer, gilt auch für den Nachmittag. Dann auch im südlichen Emsland, von dort kommen nämlich dichte Wolken. Nach Südwesten scheint die Sonne. Die Temperaturen steigen meist auf Werte zwischen 14 und 21 Grad. Und auch die nächsten Tage häufig Sonnenschein im Süden am Samstag, von Osten dichte Wolken und etwas Regen. Am Sonntag ist es dann nur im Westen trocken, sonst kann es immer mal wieder nass werden. Also recht wechselhaft mit einzelnen Schauern, aber Temperaturen spätsommerlich, die Sonne ist auch immer wieder dabei.
Vielen Dank für diese doch ganz schönen Aussichten an Claudia Kleinert. So, das war's von uns an diesem Donnerstagabend. Jetzt haben die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl in einer Schlussrunde noch einmal Gelegenheit, um Sie als Wähler zu werben. Bleiben Sie also dran, das wird sicherlich spannend. Und um 0.45 Uhr meldet sich dann Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und bringt Sie auf den neuesten Stand. Wir sind morgen wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bis dann.